Lukas, ich habe mir für diese Folge ein bisschen mal was Besonderes überlegt. Denn wir sprechen mal jetzt über Leute, um die es eigentlich viel zu wenig geht, finde ich. Und dabei machen die so viel für uns, ja. Und ich habe mir überlegt, wir machen da vielleicht so ein kleines Extra-Segment, bauen wir in unseren Podcast ein, damit wir die Leute mal ein bisschen feiern können und halt auch ein bisschen informiert bleiben, was in deren Leben so abgeht. Und ich hatte auch schon einen kleinen Vorschlag, wie sich das anhören könnte. Schocknachricht, Schädelbasisbruch. Dieser Milliardär wagte den Kopfsprung in den Geldtresor. Hat Dagobert Duck gelogen? Sie schwimmen im Infinity Pool, besitzen nur zwei Inseln und haben ein Weltplus-Abo. Schwedische Wissenschaftler haben herausgefunden, warum reiche Menschen besser sind als wir. Und der neueste Hit aus den USA. Erben. Und so musst auch du nie wieder arbeiten.
Das verspricht ja schon einiges.
Jetzt herzlich willkommen beim Filmmagazin Freizeit Edition.
Millionärsedition.
Millionärsedition, so könnte man es auch nennen, ja.
Sehr gut. Filmmagazin, was machen wir hier? Wir reden über Filme.
Korrekt.
Surprise. Und aber nicht über, sag ich mal, über neue Blockbuster oder über die neuesten Filmnachrichten oder Hollywood oder sonst was, sondern eher über die gesellschaftliche Dimension von Filmen. Und das machen wir gern. Und wir sind Martin, das bist du.
Und Lukas, das bist du.
Genau, wir sind beide freie Journalisten, leben in Dresden, sitzen uns normalerweise gegenüber, jetzt gerade nicht, sondern mit räumlicher Trennung. Aber das soll uns nicht hindern, daran gute Geschichten zu erzählen. Und unser Thema ist, wie in der vergangenen Woche, immer noch Frauen.
Richtig.
Sind Frauen. Frauen im Film.
Frauen im Film.
Machen wir in regelmäßigen Abständen, könnte man fast sagen.
Lukas hat uns in der letzten Woche etwas über die DDR erzählt und über dort drei Geschichten, das stimmt. oder was machen wir auch häufiger? Wir haben schon einige Folgen zur DDR auch gemacht. Und da war halt dann speziell, hat Lukas sich drei Biografien rausgesucht von drei Frauen im DDR-Film, die dort gearbeitet haben und das auch in gewisser Weise auch ein bisschen geprägt haben, in einer gewissen Art und Weise. Das war aber nur auch nur der erste Teil. Also da wird es auch noch einen zweiten und vielleicht auch einen dritten Teil davon geben, weil da gibt es tatsächlich noch ein paar
Biografien. Aber jetzt ist erst der Martin dran.
Richtig, richtig.
Mit seiner Geschichte.
Meiner Geschichte.
Die ganz anders wird, glaube ich.
Ganz anders. Wir bewegen uns in etwas in den anderen Kreisen. Denn was man vielleicht schon am Intro gemerkt hat, es geht um reiche Leute. Aber dazu komme ich erst ein bisschen später, warum denn diese Person so reich ist. Ich möchte über ein Filmstudio sprechen und die Frau dahinter, die das Ganze zu verantworten hat. Denn ich möchte dir etwas über die US-Amerikanerin Margaret, genannt Megan Allison, erzählen. Mhm. Die hat bereits mit 25 Jahren ein Filmproduktionsstudio gegründet. Das war 2011. Und das heißt Annapurna Pictures. Kennst du das? Hast du das schon mal gesehen vor Film? Annapurna, das ist auch so ein großes A, ist das Logo.
Ja, ich mir sagt es irgendwas, aber ich habe es jetzt nicht direkt im Kopf, muss ich sagen.
Ja, aber die Filme wahrscheinlich, die Annapurna schon produziert hat, sind dir wahrscheinlich schon im Begriff. Denn die Filme, die vor allen Dingen Megan Allison unterstützt finanziell, die fokussiert sich halt so auf Autorenfilme, würde man das nennen. Also Filme, wo die Regisseure oder Regisseurinnen eine relative Unabhängigkeit haben und ihre Idee ohne große, zumindest im Idealtypus, ohne große Einwürfe von außen irgendwie umsetzen können. Also kein Studiofilm, wie jetzt vielleicht jetzt der Marvel-Film sozusagen ist, wo das schon in einer gewissen Linie jeder Film eigentlich unterliegt, sondern bei den Autorenfilmen, so im besten Falle, können da wirklich die Männer und Frauen dahinter das umsetzen, was sie sich auch so überlegt haben, ohne große Einflüsse. Mhm. Davon ist halt Megan Allison sehr überzeugt von dieser Art und Weise, auch deswegen, weil sie halt großer Fan ist des New Hollywoods, das haben wir auch schon mal im Filmmagazin mal vorgestellt. Das war so eine Phase in Hollywood der 70er Jahre, wo diese Autorenfilme besonders stark waren, wo jetzt Leute wie Francis Ford Coppola große Filme machen konnten, wie jetzt Der Pate zum Beispiel, die sehr teuer waren, mit sehr großen Stars besetzt, aber man trotzdem jetzt nicht irgendwie gedacht hat, ja, das muss möglichst viele Leute ansprechen oder so. Man hatte vor allen Dingen die Idee, irgendwie ein großes Werk zu schaffen und darüber halt die Leute zu bekommen. So ein bisschen andere Philosophie, die dann irgendwann auch an ihre Grenzen gestoßen ist. Das haben wir auch im Filmmagazin mal besprochen, wie das Ganze dann auch geendet ist. Aber davon, von dieser Phase ist auch Megan Allison sehr großer Fan. Deswegen wollte sie das mit ihrem Filmproduktionsstudio Annapurna Pictures auch so umsetzen. Und aufgrund dieser Ausrichtung, dieser recht ungewöhnlichen Ausrichtung, auch her wird sie von einigen Branchen, ja, Kennern, Insidern und so Filmleuten auch so als Retterin des Hollywood-Filmbusiness bezeichnet, weil sie halt so ein bisschen außerhalb der Norm arbeitet. Und sie hat halt schon während ihrer jetzt kurzen Karriere als Filmproduzentin schon mit sehr namhaften Leuten zusammengearbeitet, wie Paul Thomas Anderson, Spike Jonze, Catherine Bigelow, David Russell, Richard Linklater oder Adam McKay. Und sie investiert halt vor allen Dingen in Projekte, die jetzt für andere Filmstudios etwas zu riskant wären. Also so abseits der großen vier in Hollywood, also Disney, Warner Brothers, Universal und Paramount. Das sind so die großen derzeitigen vier Studios. Und mal gucken, bis Disney dann den nächsten kauft, bis es dann nur noch die Big Three sind. Und bereits im ersten Jahr, da produziert Annapurna auch schon direkt drei Kritikerlieblinge, The Master, Lawless und Killing Them Softly. Und danach folgten noch weitere sehr beliebte Filme wie American Hustler, Foxcatcher, Everybody Wants Some oder Die Detroit. Und das waren auch alles Filme, die auch häufig für den Oscar nominiert waren, wo man meistens auch große Stars gewinnen konnte, die dann in den Hauptrollen waren. Sie musste sich aber auch schon recht früh mit der alten Garde Hollywoods auseinandersetzen. Zum Beispiel bei dem Gangsterfilm Killing Them Softly mit Brad Pitt. Da geriet Megan Ellison mit einem anderen Filmstudio in Streit. Denn es ist häufiger so, dass jetzt bei amerikanischen Filmen mehrere Filmproduktionsstudios sich sozusagen die Kosten teilen oder sich ein Studio speziell um einen Aspekt kümmert. Und sie ist bei Killing Them Softly mit dem Studio in Streit geraten, das sich um den Vertrieb gekümmert hat in den USA, also die Filme wirklich in die Kinos gebracht hat. Und das war die Weinstein Company. Denn der Film sollte eigentlich vor der Präsidentschaftswahl in die Kinos kommen. Das hat auch so ein bisschen seinen Grund gehabt, weil der Film spielt auch zur Finanzkrise 2008 und ist auch ein bisschen kritisch, sag ich mal, gegenüber der amerikanischen Gesellschaft. Und der Film sollte dann eigentlich auch zur Präsidentschaftswahl 2012, kurz wenige Wochen davor, auch erscheinen. Da wollte man auch ein bisschen so ein Statement setzen. Aber der Chef von der Weinstein Company, den Harvey Weinstein, der sorgte dafür, dass erst einige Wochen danach der Film in die Kinos kam. Wer ist denn das? Das sagt wahrscheinlich vielen Leuten was. Der ist aus aktuellen Gründen nicht mehr in seiner Position als Chef der Weinstein, aus sehr guten Gründen. Und seitdem hat Megan Ellison auch schon gesagt, dass sie seit diesem Vorfall nie wieder mit Harvey Weinstein zusammenarbeiten will. Weil das fand sie nicht besonders gut. Ihr ungewöhnlicher Filmgeschmack als Produzentin und ihre auch Bereitschaft, sehr unsichere Projekte auch mit viel Geld zu unterstützen, macht sie natürlich deswegen auch zu einer Angriffsfläche für die etablierten Männer an der Spitze, die ihren Geschäftssinn gerne mal in Zweifel ziehen. Das liegt dann halt auch daran, dass sie für ihren Reichtum nicht selbstverantwortlich ist, kann man so sagen. Oder sie hat quasi einen großen Unterstützer als Person, nämlich ihren Vater. Ihr Vater ist Larry Ellison. Das ist der Mitbegründer des Softwareunternehmens Oracle. Das ist in den USA.
Java kennt man.
Java zum Beispiel, genau. Und Larry Ellison ist laut Forbes der siebtreichste Mensch der Welt mit einem derzeitigen geschätzten Vermögen von schlappen 93 Milliarden US-Dollar. Und um mal den Reichtum von Larry Ellison auch mal zu, ja, da vielleicht noch mit einem kleinen Fakt zu untermauern. Der kaufte sich 2012 zum Beispiel auch die kleinste bewohnte Insel Hawaiis. Da leben so 3000 Leute ungefähr, hat er sich so als privates Grundstück quasi für schätzungsweise 500 bis 600 Millionen US-Dollar gekauft.
Und Peanuts, ohne Scheiß.
Peanuts, ne? Darin lebt er übrigens auch gerade, Larry Harrison, weil wegen Corona und so fand er dein derzeitiges Heim in Kalifornien nicht mehr so schön. Deswegen ist er da hingezogen.
Der sieht ein bisschen aus, ja. Sieht ein bisschen aus wie Mickey Rourke.
Das stimmt, ja, das stimmt tatsächlich. Ja, ja, das stimmt,
tatsächlich. Ja, ja. Hat man die jemals zusammen gesehen? Okay.
Ja, und gerüchteweise hatte halt Annapurna dadurch ein Startkapital von mehreren 100 Millionen Dollar. Es gibt auch Gerüchte, dass Megan Ellison zum Geburtstag mal quasi 2 Milliarden US-Dollar bekommen hat, die ja dann über mehrere Jahre ausgezahlt werden. Das ist, bestreitet sie selbst aber, oder ihre Sprecher und PR-Leute bestreiten diese Summen. Sie zirkulieren aber so ein bisschen drumherum. Und man kann aber auf jeden Fall sagen, dass Annapurna einen ungewöhnlichen Start hatte als Filmstudio mit einem der reichsten Menschen auf diesem Planeten. Und was dazu auch noch kommt, ist, dass Megan Ellison jetzt selber nie das wirklich gelernt hat, wenn man halt sowas lernen kann. Sie besuchte nur für kurze Zeit die University of Southern California School of Cinematic Arts. Die besuchte sie aber nur für ungefähr ein Jahr und verließ dann auch die Uni ohne Abschluss und hat sich dann quasi danach alles selber so ein bisschen antrainiert, sage ich mal, so das Produzentendasein. Deswegen wird ihr auch häufig so die Kompetenz abgesprochen. Ihre Laufbahn als Produzentin ist aber auch trotzdem durchaus sehr ungewöhnlich. Zum Beispiel ihren ersten Filmdeal hat sie über MySpace eingefädelt. Da hat sie nämlich die Regisseurin Catherine Brooks kontaktiert, weil und die hat zuvor den Film Loving Annabella gemacht und den fand halt Megan Ellison ziemlich toll und wollte dann halt auch den nächsten Film von ihr finanzieren. Und so sind die in Kontakt gekommen und so ist sie dann zu ihrem ersten Produzentenerfahrung gekommen mit dem zweiten Film von Catherine Brooks, den sie dann für 2 Millionen US-Dollar umsetzen konnte. 2010 war dann so ein sehr einschneidendes Jahr, weil da konnte sie dann tatsächlich das erste Mal als Produzentin von einem großen Film auftreten. Sie war eine der Produzenten des vielfach Oscar-nominierten Films True Grit von den Coen-Brüdern. Und halt dann ein Jahr später hat sie dann halt Annapurna gegründet. Aber insgesamt kann man wirklich sagen, dass sie jetzt nicht aufgrund dann dieser paar Erfahrungen davor als Produzentin dann das Geld hatte, um Annapurna zu gründen, sondern das ist schon wirklich aufgrund des Geldes des Vaters war das überhaupt möglich. Und sie hat halt dann in der Geschichte von Annapurna halt wirklich schon ein paar Filme realisieren können, die eigentlich schon gescheitert wären, aber halt aufgrund des enormen Finanzpolsters des Vaters und dann halt von ihr konnten diese Filme gerettet werden, zum Beispiel Lawless mit Shia LaBeouf. Das ist so ein Film, der so während des Alkoholverbots in den USA spielt, während der Prohibition. Der war eigentlich, stand er schon sehr auf der Kippe, dass der Film überhaupt gemacht wurde. Und einen Tag, bevor wirklich die Schauspielverträge erloschen wären, weil quasi die alle Geldgeber abgesprungen sind, sprang Annapurna an und hat den Film wirklich finanziert. Bei The Master mit Joaquin Phoenix und Philip Seymour Hoffman sollte eigentlich Fox Searchlight den Film komplett finanzieren.
Das ist so die Indie-Sparte damals von 20th Century Fox.
Ne? Genau. Die gibt's auch heute nicht mehr, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was genau ist.
Die heißen, glaube ich, nur Searchlight.
Nur noch Searchlight
und gehören auch zu Disney natürlich.
Genau, gehören auch zu Disney. Aber die sind, glaube ich, ein bisschen auch Umstrukturierung gab es da, glaube ich, auch im Hintergrund. Aber genau, das war mal sozusagen die Indie-Sparte von Fox.
Wobei Indie natürlich bedeutet, dass es trotzdem millionenschwere Produktionen sind.
Und eigentlich war halt geplant, The Master auch, dass das dort für 18 Millionen entsteht, dieser Film. Aber weil halt Megan Ellison so ein großer Fan ist des Regisseurs dieses Films, Paul Thomas Anderson, wollte sie unbedingt diesen Film selber produzieren und bot halt ihm an, okay, wenn du den Film bei mir machst, dann kriegst du das Doppelte am Budget. Und da hat natürlich Paul Thomas Anderson gesagt, jo, dann mache ich das gerne. Und hat dann den Film wirklich unter Annapurna produziert oder machen können und konnte so halt auch auf 65 mm drehen, was halt deutlich teurer ist als auf dem standardisierten 35 mm Filmmaterial. Der Film war aber dann am Ende ein ganz schöner finanzieller Flop. Der hat halt nicht mal die Produktionskosten eingespielt. Der hat so ungefähr 28 Millionen Dollar eingespielt und hat halt über 30 Millionen gekostet. Also allein Produktionskosten über 30 Millionen. Also der wird wirklich ein dickes Minus gemacht haben. Und es haben sich danach halt auch Hollywood-Produzenten gegenüber halt der Presse so geäußert, dass halt keiner hätte diesen Film halt für mehr als 20 Millionen gemacht. Das war halt totaler Quatsch, eigentlich so viel Geld zu investieren. Aber Megan Ellison hat einfach gesagt, ich wollte das und ich wollte halt auch, dass Paul Thomas Ellison den so umsetzen konnte, wie er das wollte.
Ist ja eigentlich
gut.
Kein also, ja.
Ist halt ja klar, aus Geschäftssinn macht es wahrscheinlich weniger Sinn, aber ist natürlich an sich toll, dass es dann so eine Person gibt, die so viel Geld hat und der das so ein bisschen egal ist. Zumindest zu diesem Zeitpunkt egal war, dass der Film dann auf einmal doppelt so teuer war, wie eigentlich geplant. Was weiter untypisch ist an Megan Ellison ist, dass sie nicht so gerne an diesen Hollywood-typischen Branchentreffen teilnimmt oder an so Kungeleien im Hintergrund. Wenn man das irgendwie noch irgendwelche shady Deals irgendwie bei irgendeinem Dinner oder so einfädelt, sie sagt irgendwie keinen, laut Berichten zumindest, nimmt sie da nicht sehr gerne teil dran. Und wenn es keinen wirklich guten Grund gibt, an einem Meeting teilzunehmen, dann kommt sie auch nicht. Und sie will halt so mit dieser ganzen Politik dahinter nicht so viel zu tun haben. Sie will einfach mit den Filmleuten direkt interagieren, die halt für diese Filme verantwortlich sind. Dazu passt dann auch, dass sie sehr geheimniskrämerisch ist. Also sie gibt eigentlich keine Interviews. Ich habe auch keins von ihr gefunden, wo sie sich mal geäußert hat wirklich. Also das alles hier basiert meistens, was ich erzähle, auf halt Erzählungen Dritter. Und auch selbst Mitarbeiterinnen dürfen nichts Offizielles über sie erzählen in Interviews, wenn sie das nicht selber erlaubt. Also sie gibt sich da wirklich sehr geheimniskrämerisch. Und ein Insider hat mal gegenüber dem Magazin Vanity Fair über sie gesagt, sie finanziert Filme mit den coolen Kids, um mit den coolen Kids abzuhängen. Und das ist eigentlich okay. Alles, was sie irgendwie so das Hauptziel haben. Ja, und es gibt dann aber auch trotzdem, obwohl sie so viele Projekte dann auch unterstützt, die sonst wahrscheinlich nicht entstanden wären, gibt es aber auch Projekte, wo sie sich dann auch aus zurückgezogen hat, aus auch Verträgen, die eigentlich auch schon feststanden, und dann auf einmal die Filmleute mit weniger Geld dastanden. Das ist zum Beispiel Steven Soderbergh passiert 2013 mit seinem Film Side Effects. Wollte Annapurna eigentlich den Film mit 23 Millionen US-Dollar ja unterstützen. Aber weil dann Megan Ellison das Gehalt der Hauptdarstellerin Blake Lively zu hoch war, hat sie sich dann einfach wenige Wochen vor Drehbeginn dann zurückgezogen. Mhm. Das komplett eigentlich sozusagen ein bisschen Vertragsbruch begangen. Blake Lively wurde dann auch ausgetauscht tatsächlich im fertigen Film. Also im fertigen Film ist Rooney Mara die Hauptdarstellerin. Und Steven Soderbergh zeigte sich darüber sehr verärgert, weil er halt auch nicht direkt von Megan Ellison davon erfahren hat, dass sie sich zurückzieht und den Film doch nicht unterstützt, sondern halt auch wirklich über drei Ecken erst. Das fand er wirklich nicht besonders so konform. Weiteres Mal ist es auch bei dem Film Downsizing mit Matt Damon passiert. Also das ist ein Film, wo Matt Damon geschrumpft wird. Es ist ja, ein bisschen Sozialkritik, ist so eine Art Komödie, Tragikomödie. Und da sollte eigentlich Annapurna auch ein Drittel der Kosten übernehmen. Aber dann zog sich Megan Ellison wieder zurück. Man weiß nicht genau warum. Also es gibt da keine wirklichen auch Gerüchte darum, warum das passiert ist. Und Paramount Pictures hat dann die kompletten Kosten von 70 Millionen US-Dollar übernehmen müssen, weil sie dann doch den Film machen wollten. Deswegen ist alles ein bisschen unbestätigt, warum genau die Gründe dafür sind, aber das ist durchaus mal was passiert ist. Ja. Und ich habe auch Berichte darüber gefunden, dass Megan Ellison selber auch eine recht temperamentvolle Person sein kann. Also ein gefeuerter Produzent hat mal erzählt, dass in einem Studio oder während eines Meetings mal ein Stuhl geflogen ist, der von Megan Ellison geschrieben oder geschmissen wurde. Das ist aber jetzt so eine Meldung mal gewesen. Ich weiß immer nicht, wie sehr das dann repräsentativ ist für ihr gesamtes Dasein. Dadurch, dass sie so eine geheimniskrämerische Person ist, gibt es halt nur ein paar wenige Berichte wirklich über sie. Insgesamt muss man aber sagen, dass Annapurna und halt auch Megan Ellison trotzdem einen sehr guten Ruf haben, gerade halt bei Filmleuten und Regisseuren und Regisseurinnen und Filmleuten, weil die natürlich da das der meiste Fokus drauf liegt. Und Annapurna unterstützt halt neben auch diesen bekannten Filmemacherinnen auch jene, die wohl auch gar keine Chance hätten, auf dem Markt überhaupt einen Film zu machen. Also dazu gehören zum Beispiel auch Filme wie Sorry to Bother You von Boots Riley, der ist zum Beispiel auch ein bekennender Sozialist und Kommunist, der seinen ersten Film mit der Unterstützung von Annapurna umsetzen konnte. Booksmart ist eine Coming-of-Age-Komödie von Olivia Wilde gedreht. Die kennen wahrscheinlich viele als 13 von Dr. House und ist wirklich auch ein ganz, ganz toller Film. Also wer schon mal...
Oder Cowboys vs. Aliens.
Das ist ja als erstes eingefallen zu Olivia Wilde.
Ja, ja. Nee, als zweites. Dr. House ist schon das erste.
Ja, und das ist wirklich ein toller Film, wo auch mal zwei junge Frauen oder die Freundschaft zweier junger Frauen im Vordergrund steht, die halt beide während ihrer Schulzeit eigentlich nie auf Party waren, weil die dachten, wir müssen alles für die Uni tun, die besten Noten, damit wir an den Elite-Unis angenommen werden können, aber dann am letzten Schultag merken, dass selbst die Leute, die ganze Zeit auf Party waren und nur ein bisschen gelernt haben, auch auf die Elite-Unis kommen, dann merken, scheiße, wir haben jetzt nur noch einen Tag Zeit, wir müssen jetzt noch schnell alles nachholen. Ist wirklich ein sehr, sehr charmanter Film, der auch ein paar coole Ideen hat. Das ist wirklich auch ein Film, den man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, wenn man da irgendwie Interesse hat. Andere coole Filme von Annapurna wären auch The Bad Batch. Die stammen von der iranischstämmigen Regisseurin Anna Lily Amarpour oder aus dem letzten Jahr Kajillionär von Miranda Julie. Das sind auch so sehr ungewöhnliche Filme, auch mit halt Frauen halt auch in der Rolle der Regisseurinnen. Was wir ja auch schon ein paar Mal im Filmmagazin haben, dass es Frauen nicht unbedingt leicht haben, Filme zu inszenieren und dann hier halt auch von Annapurna relativ viel Geld bekommen. Oder halt auch ein bekannter Film, der vielleicht von anderen Filmstudios sehr abgelehnt worden wäre, ist Sausage Party, ja. Der sehr bekloppte Animationsfilm über Lebensmittel, die leben. ist halt ja, auch
ziemlich von viel gekifft, I assume.
Sehr viel gekifft, ja. Der wurde zwar auch in Co-Produktion mit Sony halt, ist der halt entstanden, aber halt ohne Annapurna wäre dieser Film wahrscheinlich nie so entstanden. Und deswegen sprechen halt Leute in Hollywood, die so eher eine kreative Rolle übernehmen, sehr positiv über Annapurna. Aber das Filmstudio hat es auch durchaus schwierig gehabt in den letzten Jahren, weil ich hatte es ja auch schon angesprochen, dass nicht unbedingt mit den Einnahmen nicht unbedingt so gut aussieht. Das war dann besonders auch, wurde das Thema, als sich das Studio aus zwei hochkarätigen Projekten zurückgezogen hat. Denn Annapurna sollte eigentlich Bombshell über den Fox News Skandal oder halt auch um so ein die sexuelle Belästigung von dem Fox News Chef Roger Ailes, sollte es um den Film, oder den Film gibt's auch, Bombshell, aber der wurde halt nicht von Annapurna produziert, obwohl die da eigentlich schon auch viel Geld reingesteckt haben, und halt Hustlers mit Jennifer Lopez war auch so ein sehr hochkarätiges Projekt eigentlich und auch so ein Oscar-Kandidat, wo sich Annapurna zurückziehen musste aus unbekannten Gründen, und weil das dann da irgendwie so ein bisschen Turbulenzen hinter den Kulissen gab, ist dann tatsächlich passiert, dass zu diesem Zeitpunkt, also das war so 2018, dass sich der Vater von Megan Ellison, also Larry Harrison, eingeschaltet hat und das Studio dann mit 200 Millionen US-Dollar nochmal nachversorgt hat, weil wo ein bisschen die Schulden ein bisschen zu groß geworden sind bei dem Studio, und dann halt auch ein paar Umstrukturierungen und Entlassungen angeordnet hat. Also es hat schon auch gezeigt, dass so eigenständig dann vielleicht Megan Ellison nicht ist und auch immer so ein bisschen unter dem Scheffel des Vaters steht, irgendwie in einer Art und Weise. Wie genau die Verhältnisse sind, weiß man natürlich nicht. Aber zumindest laut einer offiziellen Pressemitteilung von Annapurna, die haben das ein bisschen verneint, dass Larry Harrison irgendwie dann doch der eigentliche Chef von Annapurna wäre, und dass Larry Harrison eigentlich seiner Tochter hundertprozentig vertraut. Aber das ist natürlich eine offizielle PR-Mitteilung gewesen, die muss das natürlich sagen. Und es wäre aber alles nicht so verwunderlich, dass hier Larry Harrison nicht einschalten musste, weil Annapurna hatte in den vergangenen Jahren auch viele Flops halt gehabt. Filme wirklich, die viel Minus eingespielt haben, wie auch The Sister Brothers mit Joaquin Phoenix auch oder Mr. Link. Das ist ein Stop-Motion-Animationsfilm von den Leica Studios. Das war wirklich 2019 einer der größten Box-Office-Bombs, wie das heißt, also die wirklich sehr, sehr viel Geld verloren haben. Also, weil dieses Stop-Motion-Film ist halt sehr aufwendig und sehr teuer, ja, so einen Film zu machen. Und der hat halt wirklich 2019 sollte nach Berichten ungefähr einen Nettoverlust gehabt haben von 100 Millionen US-Dollar.
Das ist so teuer, das funktioniert nur im Sozialismus. Und da sind wir wieder beim DEFA-Trickfilmstudio in Dresden.
Oder wenn du halt Milliardär als Vater hast, dann kannst du solche Filme finanzieren. Also der Film hat, also diese Leica-Filme, die haben halt so ein ungefähr ein Budget von, wenn die wirklich so gut aussehen wie halt Mr. Link, dann ein Budget von einem Pixar-Film, aber halt nur ganz kleine Einnahmen, ja, im Vergleich, weil die dann doch ein bisschen spezieller sind. Also die haben ja auch Caroline und so davor gemacht, die noch ziemlich erfolgreich waren, aber Mr. Link ist dann wirklich total gefloppt an den Kinokassen. Und deswegen waren das wirklich so größere finanzielle Probleme, in denen Annapurna zu diesem Zeitpunkt war. Es hat aber natürlich auch damit zu tun, dass Annapurna auch in den letzten Jahren ganz schön gewachsen ist oder auch wachsen musste, weil so die ganz kapitalistische Logik kann man natürlich auch nicht entkommen, wenn man einen milliardenschweren Vater an der Seite hat. 2016 und 2017 hat sich das Unternehmen sehr vergrößert. Die finanzierten dann nicht nur Filme, sondern die kümmerten sich halt auch um alles drumherum, also um den Vertrieb und das Marketing, halt von einigen ausgewählten Streifen. Also sie brauchten dann für einige Filme nicht mehr noch Co-Studios oder so, die sich dann um diese Aspekte kümmern. Und sie gründeten halt auch Tochterunternehmen, die sich um TV-Shows oder auch Videospiele kümmern. Also es gibt auch wirklich Annapurna Interactive, die tatsächlich sehr, sehr gute Videospiele produzieren. Auch sehr so kleine Indie-Hits und viele kleine Studios unterstützen. Die sind da auch relativ, zumindest aus Kritikersicht, sehr erfolgreich. Wie genau die Einspielergebnisse sind, weiß man jetzt nicht unbedingt, aber das sind zumindest sehr viele Kritiker, die liegen auch dort dabei. Und zum Beispiel bei dem Film Detroit. Das ist von der Oscar-Preisträgerin Catherine Bigelow inszeniert. Da geht es so um die einen der größten Bürgeraufstände in den USA in den 60er Jahren. Der wurde halt komplett von Annapurna finanziert als auch vertrieben, also auch in die Kinos gebracht. Und zu diesem Zeitpunkt, wo der Film rauskam, da war Megan Allison 31 und sie war damit laut ein paar Presseberichten damit dann die erste Frau in den USA, die wirklich die vollständige Kontrolle über ein Hollywood-Studio hatte, das halt sich um sämtliche Aspekte bei der Filmproduktion gekümmert haben.
2021, herzlich willkommen in diesem Jahr, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ja, also vorher gab es natürlich andere, also Paramount Pictures hatte zum Beispiel auch schon mal eine Frau an der Spitze, mehr oder weniger, aber da gab es immer noch andere Männer auch noch nebenbei, die quasi auch ähnlich viel Macht hatten.
Das klingt ja fast wie bei der DEFA früher.
Ja, genau. Also, dass wirklich hundertprozentig eine Frau das Sagen hatte, als Hintergrund, als Produzentin, das war dann erst hier mit Detroit so. Aber das ist natürlich dann trotzdem der ökonomische Druck so groß gewesen, dass das nur einige wenige Filme konnte Annapurna so wirklich komplett unter ihrem eigenen Scheffel stellen. Und nach diesen Flops der letzten Jahre ist es auch wieder vermehrt jetzt dazu gekommen, dass sie halt auch wieder auf Co-Studios zurückgreifen mussten, um halt sich um alles zu kümmern. Deswegen unabhängig ist Annapurna nicht. Sie sind auch noch ein relativ kleines Filmstudio, also es arbeiten so ungefähr 120 Leute bei denen. Und es kam dann auch das 2019 und 2020, da zog sich Megan Allison auch ein bisschen zurück und überließ auch anderen die Führung des Unternehmens. Warum sie sich genau die Auszeit genommen hat, ist nicht bekannt, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass es an den Fehlschlägen der letzten Jahre lag oder halt auch so ein bisschen an den ja wahrscheinlich auch sehr großen Druck und auch den Stress, den man wahrscheinlich dann ausgesetzt war, dadurch, dass sie das Unternehmen auch über die Jahre natürlich auch ein bisschen vergrößert hat. Sie ist aber seit kurzem auch wieder zurück in ihrer alten Rolle, hat sie sozusagen zurückgemeldet. Zumindest habe ich da auch einen Bericht gefunden, dass sie 2021 wieder Meldungen wieder zurück in ihrer alten Rolle ist und versucht auch Annapurna ein bisschen umzustrukturieren, die es auch von Corona natürlich hart getroffen ist und da ein bisschen gucken muss, wie sie überleben können. Deswegen muss man dann schauen, ob dann Annapurna so in Zukunft noch funktionieren kann oder ob wann, wie weit die Unterstützung des superreichen Vaters reicht. Deswegen ist das eine ganz interessantes Studio auf jeden Fall, die ziemlich viele coole Filme auch machen, das man auf jeden Fall, glaube ich, im Auge behalten sollte. Deswegen habe ich das mal, wollte ich die jetzt mal aussuchen, so als Studio, was ich mir ein bisschen vorstelle. Wenn man das vielleicht schon ein paar Mal gesehen hat bei Filmen im Vorspann und die schon ein bisschen eine besondere Geschichte haben, weil eigentlich meistens Filmstudios ein bisschen eine andere Biografie haben. Es gibt tatsächlich aber noch ein zweites Filmstudio, das eine ähnliche Geschichte hat. Das ist nämlich von dem Bruder, von ihrem Bruder, David Allison. Der ist nämlich auch Besitzer eines Filmstudios. Das ist aber ein bisschen klassischer ausgerichtet. Der gründete schon 2006 Skydance Media.
Naja, das kennt man, Skydance, ja.
Genau. Das wurde auch hier, konnte das auch dank der Moneten des Daddys, wurde das gegründet oder konnte so oft gegründet werden. Und Skydance Media ist erst 2010 so richtig in Erscheinung getreten. Da ist nämlich Paramount Pictures ein bisschen in eine finanzielle Schieflage geraten durch die Finanzkrise. Da ist nämlich eigentlich ein Deal geplatzt mit der Deutschen Bank. Die sollten da eigentlich über 400 Millionen geliehen bekommen. Und dann hat die Deutsche Bank gesagt, sieht gerade nicht so gut aus bei uns, können wir das mal lassen? Und Paramount hat so, wäre nicht so gut für uns, brauchen das Geld schon. Und dann ist wirklich Skydance Media eingeschritten und hat wirklich Paramount Pictures mit über 200 Millionen US-Dollar dann unterstützt und hat sich quasi mehr oder weniger eingekauft in das Studio. Und seit 2010 arbeitet halt Skydance und Paramount haben so eine Kooperation beschlossen, dass halt die beide immer ihre großen Filme zusammen veröffentlichen und auch beide dann Teil am Gewinn haben. Also die haben beide jetzt auch schon Filme wie Mission Impossible.
Nicht Star Trek auch, oder?
Die neuen Star Treks werden halt auch mit Skydance zusammen produziert. Terminator und World War Z sind jetzt so die bekannten Filme, wo David Allison, halt auch der Bruder von Megan Allison, seine Finger im Spiel hatte. Deswegen sind die Allison auch durchaus eine Größe in Hollywood. Die sind aber, auch was ich Berichte gefunden habe, jetzt nicht so in Konkurrenz, weil beide eine sehr unterschiedliche Ausrichtung haben. Wie gesagt, der Bruder mehr so auf Blockbuster gepolt und Megan Allison so mehr halt auf diese Autoren Filme, die auch sehr ungewöhnliche Leute auch unterstützen, mit einer bisschen anderen Perspektive, sag ich mal. Deswegen sind das aber so zwei Studios, die durch die Milliarden von Larry Harrison entstanden sind. Ja, das war meine kurze Geschichte zu Megan Allison, die wirklich eine der wenigen halbwegs unabhängigen Frauen sind in Hollywood, die wirklich Filme produzieren. Das ist ja auch relativ selten, wirklich Produzentinnen sind auch nicht so geläufig in Hollywood.
Ja, willkommen im Kapitalismus.
Yay.
Ja, sehr spannend. Also die das war mir gar nicht so klar, dass das dann auch offenbar kein Problem sein kann, obwohl auf der anderen Seite ist es auch irgendwie logisch, dass man dann irgendwie einen sozialistischen Film produziert, so ein bisschen was fürs Gewissen machen oder
also
so.
Sorry to bother you ist ein bisschen schon mit der so einer sozialistischen Einschlag, kann man schon sagen, ja. Hm. Auf jeden Fall.
Ja, sehr interessant. Annapurna, ich habe mir das Logo jetzt nochmal angeguckt. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre das A nicht deinterlaced worden. So,
aber wahrscheinlich gewollt,
verzogen.
Oder?
Ja, klar, gewollt, ja. Da kennt man auch, also sieht man tatsächlich ab und zu mal.
Ja.
Spannend und schön und zu Ende.
Und jetzt vor allen Dingen
und jetzt vor allen Dingen vorbei. Nein, Quatsch. Wir sind wieder am Ende unseres Filmmagazins angelangt, wo uns eigentlich nur noch bleibt, euch darauf hinzuweisen, dass ihr uns bitte folgt. Mhm. Abonniert habt ihr uns ja hoffentlich schon.
Also falls nicht, falls könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns eine Insel kauft, wo wir dann die Podcasts produzieren können.
Podcast-Insel.
Also falls ihr irgendwie eine Podcast-Insel wäre ich dafür, wenn ihr noch so eine, in Hawaii hat noch ein paar andere kleine Inseln ringsherum, wo man vielleicht was machen kann. Also falls ihr zufälligerweise.
Ich bin genügsam, mir reicht es schon, wenn ihr euren FreundInnen von uns erzählt.
Also ich bin ein bisschen mehr. Ja. Ich will mehr. Ja. Ich will mehr einfach für den Podcast auch. Deswegen, falls ihr jemanden kennt oder selber jemand seid, der Insel hat, dann lasst es mich wissen.
Na dann, bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche mit einem neuen Thema wieder, einem neuen Oberthema. Wir sind wieder da.
Yes.
Na dann, tschüss.
Eine Einfachtonproduktion 2021.